Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Und ich merke wirklich, wie so meine generelle Motivation fürs Studium einfach immer mehr schwindet und wie ich mich immer ein bisschen mehr selbst überwinden muss, um wirklich was zu machen.
Das sagt eine Studentin über das Studium in diesem Corona-Jahr. Und damit ist sie nicht allein. Wie Studierende und Dozierende das Hochschuljahr 2020 erlebt haben, das ist ein Thema heute in Campus und Karriere. Außerdem erklären wir, warum die 750 Millionen Euro vom Bund für Ganztagsangebote nun endlich fließen können. Ich bin Britta Mersch. Hallo. Seit dem Sommersemester findet die Hochschullehre vor allem am Bildschirm statt. Und das ist für alle Beteiligten eine große Herausforderung.
Natürlich ist ein Digitalsemester ein anderes Semester als ein normales, weil man kaum auf dem Campus ist, weil die sozialen Zusammenhänge fehlen. Die Interaktion mit den Lehrenden, die ja eigentlich persönlich erfolgen sollte, stellt ein Problem dar.
Das sagt Achim Meyer auf der Heide. Er ist Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks und er beobachtet, dass die Studierenden mit ganz unterschiedlichen Problemen zu kämpfen haben.
Insbesondere für Erstsemester, Zweitsemester ist das nun sehr schwierig, weil sie nämlich die sozialen Netze unter den Kommilitoninnen und Kommilitonen nicht haben, sich schwer tun mit der Orientierung. Und das merken wir natürlich auch, wenn sie bei uns in die Beratungsstellen kommen. Sie sind isoliert und hier muss, glaube ich, nach Lösungen gesucht werden, wie man sie auch entsprechend vernetzen kann.
Aber auch für Studierende in höheren Semestern sei die Situation nicht einfach.
Die Semester werden zwar zum Teil angerechnet oder zum Teil nicht angerechnet, was für die Förderung ganz interessant ist, aber die Organisation ist natürlich so, dass sie auch Päckchen haben, die sie dann abarbeiten müssen und möglicherweise sind die verdichteter, als es vorher der Fall war, sodass sie wesentlich mehr Arbeit haben, was sich auch studienzeitverlängernd auswirken könnte.
Wie Studierende das Studium unter Corona-Bedingungen in diesem Jahr erlebt haben und warum es vielen auch so schwerfällt, sich zu Hause zu motivieren, Eva Werler war in Göttingen unterwegs.
Was ist dein Plan noch?
Ja, ich gehe spazieren mit dem Hund von meiner Freundin, ganz entspannt, statt Vorlesung. Aber naja, kann ich ja noch nachholen.
Ja, ich habe auch noch mindestens 3 Vorlesungen im Petto, die ich eigentlich noch hören muss.
Mann, ey.
Ilka und Carlotta machen das, was wohl viele im Moment in ihrer Freizeit tun. Sie gehen spazieren. Schnell kommt das Gespräch aufs Studium, das zurzeit vor allem online stattfindet.
Ich habe schon immer sehr von diesem sozialen Studieren miteinander in Präsenz profitiert. Ich bin auch so ein Kandidat, der sich immer so ein bisschen von seinen Freunden mitziehen lässt. Da ist es dann eben besonders schwer, wenn man jetzt die Freunde nicht sieht und man auf einmal wirklich sich ganz alleine selbst motivieren muss und sich jeden Tag alleine an seinen Schreibtisch setzt.
Carlotta studiert im 7. Semester Jura. Da gehört es dazu, diszipliniert jeden Tag Fälle durchzugehen. Das macht sie normalerweise in der Bibliothek, weil es dort weniger Ablenkung gibt. Aber jetzt ist die Bibliothek geschlossen. Carlottas Freundin Ilka studiert Lehramt und empfindet die Situation ähnlich.
Ich habe halt das Gefühl, dass ich irgendwie gar nicht mehr Teil des universitären Gefüges bin quasi, dass es super weit weggerückt ist von mir. Es fühlt sich nicht mehr so richtig nach Uni an einfach.
Um sich zu motivieren, versucht sie, dem Tag eine Struktur zu geben.
Also mein Tag beginnt damit, dass ich mich dazu zwinge, um 8 Uhr aufzustehen. Und dann denke ich halt, okay, wenn ich um 8 Uhr aufgestanden bin, dann werde ich auf jeden Fall auch was tun. Aber oft bin ich dann doch abgelenkt, dass ich dann irgendwie zu lange in der Küche den Kaffee trinke, weil ich kann ja auch später noch die Vorlesung hören. Oder dass ich die Vorlesung laufen lasse, aber irgendwas anderes mache nebenbei.
Rainer Schulz ist Leiter der Studienberatung an der Uni Göttingen. Er rät Studierenden, Rituale in den Alltag einzubauen, damit das Lernen besser klappt.
Also etwas, was man immer wiederholt, um das Lernen auch symbolisch zu beginnen oder eine Lernphase. Zum Beispiel, indem man andere Kleidung anzieht oder indem man einen Lernort symbolisch eröffnet, indem man die Lernmaterialien auf den Tisch legt, private Gegenstände zur Seite passt oder jeden Morgen mit einer Tasse Tee zu beginnen.
Johanna studiert im 7. Semester Sport und Politik. Sportkurse finden kaum noch statt, sondern sind durch mehr Theorie ersetzt worden, sagt sie. Auch mit technischen Problemen hat sie zu kämpfen.
vielleicht ein bisschen alleingelassen in der Hinsicht, dass es manchmal auch nicht so gut funktioniert mit dem ganzen Online-Zeug, so das System abstürzt, gerade so am Anfang des Semesters.
Auch sie würde lieber zur Uni gehen. Doch sie schafft es irgendwie, das Arbeitspensum zu bewältigen. Für ein Politikseminar musste sie beispielsweise wöchentlich Übungsblätter mit von ihr zu beantwortenden Fragen einreichen.
Ich finde, Deadlines helfen immer, weil wenn man dann Dinge im Semester abgeben muss, dann kann man sich auch deutlich besser motivieren.
Ihre Freundin Emma, ebenfalls im siebten Semester, studiert Sport und Englisch. Für sie ist es am schwierigsten, nicht andere Tätigkeiten vorzuschieben, statt zu lernen.
Ich habe auch super viele Sachen, mit denen ich mich am PC ablenken kann. Also muss ich unbedingt nochmal E-Mails beantworten oder irgendwie eine Abrechnung für die Arbeit schreiben oder so. Und im Endeffekt ist es dann so, dass ich es manchmal gar nicht dazu schaffe, wirklich zum Unikram zu kommen.
Studienberater Rainer Schulz rät Studierenden, mit festen Lernzeiten zu planen. Erstmal nur 90 Minuten und sich nur einen Teil des Stoffes vorzunehmen.
Weil alles andere bietet die Gefahr, dass wir den großen Aufgaben beginnen auszuweichen, also das runterzubrechen in konkrete, kleinere Arbeitsschritte.
Online-Lerngruppen können helfen, sich zu motivieren. Außerdem bietet die Studienberatung Einzelcoachings an. Im kommenden Jahr wollen Ilka, Johanna, Carlotta und Emma diese Angebote in Anspruch nehmen.
Nicht nur für Studierende, auch für die Dozierenden wurde die Lehre in diesem Jahr zu einer Belastungsprobe. In kürzester Zeit mussten sie zum Sommersemester die Vorlesungen und Seminare auf Online-Formate umstellen und immer wieder nacharbeiten. Denn Präsenzkurse lassen sich nicht einfach so 1:1 auf digitale Formate übertragen. Wo die Hochschulen jetzt stehen, darüber spreche ich mit Eva Kocher. Sie ist Juraprofessorin an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder und Vizepräsidentin für Lehre und Studium. Frau Kocher, wie war es denn eigentlich für Sie, dass der persönliche Kontakt zu den Studierenden und KollegInnen in diesem Jahr ganz fehlte?
Ja, ich muss zugeben, gerade jetzt im Wintersemester ist die Situation noch mal deutlich verschärft. Im März, April, als das Sommersemester begann, da waren wir alle so beschäftigt mit der Umstellung und haben auch so viel Energie gebraucht für die Umstellung und hatten dann auch eben auch viele Erfolgserlebnisse. Da war die Situation noch ein bisschen anders, ne? Also da hatte man, mir ging es jedenfalls so und ich glaube vielen anderen auch, noch mehr Energie damit verbunden. Jetzt ist es so, dass man schon merkt, dass eine gewisse Erschöpfung eintritt und dass die persönlichen Begegnungen fehlen nach so langer Zeit.
Also das geht Ihnen, den Professoren, auch so. Wie würden Sie denn sagen, wie läuft die Online-Lehre an Ihrer Hochschule? Am Anfang war das ja so ein bisschen holprig, glaube ich. Manche waren sehr schnell, sehr gut. Andere haben erstmal nur Arbeitsblätter hochgeladen, weil sie auch jetzt irgendwie nicht wussten, wie geht das jetzt alles so schnell. Wie würden Sie sagen, wo stehen Sie jetzt heute mit der Online-Lehre an Ihrer Hochschule?
Nach wie vor denke ich, dass wir es sehr gut hinkriegen. Im Sommersemester, es begann ein bisschen holprig, bei uns auch wie überall, aber auch sehr engagiert. Und die Studierenden haben uns auch sehr gutes Feedback gegeben. Im Sommersemester haben wir uns da mehrfach auf unterschiedliche Art und Weise Feedback eingeholt. Die Studierenden haben das geschätzt, wie viel Mühe da auch reingesteckt wurde und die unterschiedlichen Formen, die ihnen da angeboten wurden. Also insofern habe ich den Eindruck, eigentlich funktioniert es immer noch sehr gut unter den gegebenen Rahmenbedingungen. Wir haben auch für das Wintersemester ein Höchstmaß an Präsenz geplant gehabt und im November jedenfalls auch vor allem für die Erstsemesterstudierenden einiges an Präsenzangeboten gemacht, was sehr dankbar angenommen wurde.
Das heißt, da haben wirklich Seminare, also auch theoretische Seminare im Raum stattgefunden oder waren das dann wirklich eher die Praktika oder die Laborkurse, die Sie dann vor Ort angeboten haben?
Die Fakultäten haben ausgewählt, was vor allem in Präsenz stattfinden muss, also vor allem Veranstaltungen, die für Erstsemester in Kleingruppen stattfinden. Wir haben dann in Hörsälen, in denen normalerweise 100 Leute stattfinden, 30 Studierende versammelt mit allen Abstands- und Hygienevorschriften und die konnten dann in Kleingruppen Übungsveranstaltungen durchführen. Das ist gerade für Erstsemester wichtig. Und ich meine, es hat auch vereinzelt Seminarveranstaltungen stattgefunden, ebenfalls unter mit Abstands- und Hygienevorschriften. Eben genau diese Veranstaltungen, bei denen man ganz stark auf Präsenz angewiesen ist, damit der Dialog und die Kommunikation gut funktioniert.
Das wurde dann aber später wieder eingestellt. Wie ist die Situation denn im Moment?
Im Moment unterrichten wir auch nur noch online.
Welche Methoden nutzen Sie denn im Moment an Ihrer Hochschule?
Wir haben im Sommer Umfragen gemacht und festgestellt, dass es ganz unterschiedliche Modelle gibt. Ein typisches Modell ist so eine Art Wechsel von Videokonferenz und Aufgaben und Übungen. Das ist so eine Mischung von, wir nennen das asynchron. Man stellt den Studierenden ein bestimmtes Material und eine konkrete Aufgabe und Übung zur Verfügung und gibt dann in der darauffolgenden Woche in irgendeiner Form Feedback auf diese Übungen. Entweder in einer Videokonferenz oder man macht das über einen schriftlichen Austausch und vertieft das, was die Studierenden sich über diese Aufgaben und Übungen erarbeitet haben, dann später. Das ist eine mögliche Form. Die zweite Form ist, dass tatsächlich eine Vorlesung entweder über Videokonferenz oder über ein Lehrvideo, das vorher aufgenommen wird, ins Internet gebracht wird. Dann haben die Studierenden die Möglichkeit, auch dieses Video sich mehrmals anzuschauen, zurückzuspulen. Es wird von den Studierenden sehr geschätzt. Also das ist durchaus etwas, wo die Online-Form auch Vorteile bietet gegenüber der Präsenzform.
Aber würden Sie denn sagen, dass letztlich auch die Zukunft im Online-Studium liegt? Oder denken Sie, wenn wir das mal so einigermaßen alles hinter uns gebracht haben, dass wir dann doch wieder zu den alten Modellen zurückkommen? Oder wird es so eine Mischform geben? Was ist da so Ihre Prognose?
Wir alle als Lehrende haben enorm viel gelernt in diesem Jahr. Und wir haben auch gelernt, wo man Online-Lehre gut einsetzen kann und wo man es nicht so gut einsetzen kann. Es gibt Formen der Lehre, in denen tatsächlich Online-Formate wie eben Videos Vorteile bringen. Wenn es in erster Linie um einen guten Vorlesungsvortrag geht, dann bringt es Vorteile, das als Video den Studierenden zur Verfügung stellen zu können, die dann eben damit das wiederholt anhören können, die sich die Stellen anhören können, bei denen sie Schwierigkeiten haben. Da hat das wirklich Vorteile. Es gibt aber sehr viele Formate, und das sind die Formate, die eigentlich Hochschule ausmachen, in denen es auf den Dialog ankommt, in denen es darum geht, Sachen kritisch zu reflektieren, Studierendenmeinungen einzubinden, zu reflektieren. Diese Formate, die sind ganz stark auf den Austausch angewiesen. Und das sind Formate, dafür brauchen wir selbstverständlich den persönlichen Kontakt und die persönliche Begegnung.
Das heißt, es könnte sich in Zukunft so entwickeln, dass vielleicht große Standardvorlesungen tatsächlich online angeboten werden und sich der Unterricht im Hörsaal oder im Seminarraum dann wirklich darauf konzentriert, das Interaktive zu machen, also die Begleitung zum Beispiel. Könnte ja sein, dass das eine Entwicklung ist, die durch Corona jetzt passiert.
Das wäre tatsächlich eine Hoffnung von mir, dass wir das, was gut funktioniert online, dass wir das gut mit rübernehmen in die Zeit nach Corona. Das müssen nicht unbedingt immer die großen Vorlesungen sein. Also es gibt auch Kollegen, Kolleginnen von mir, die können in Präsenz in einer großen Vorlesung das auch viel besser rüberbringen als übers Video. Es hängt auch ein bisschen von der Lehrperson ab. Aber diese Form des Wechsels zwischen Aufgaben, Übungen, für die ich keine Präsenz brauche, und dann die Reflexion und die Diskussion in der persönlichen Begegnung, das ist, glaube ich, eine Lehrform, die wir in Zukunft häufiger sehen werden. Und ich glaube, das ist durchaus ein Fortschritt.
Das sagt Eva Kocher. Sie ist Vizepräsidentin für Lehre und Studium an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Sie hat berichtet über ihre Erfahrungen mit der Online-Lehre und was nach Corona bleiben könnte. Die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr zu vielen Einschnitten im Studentenleben geführt. Die Angebote in den Mensen wurden runtergefahren, der Hochschulsport konnte nicht mehr so stattfinden wie sonst und auch die Bibliotheken durften nicht mehr so genutzt werden, wie Studierende das gewohnt sind. Das verändert auch die Kultur in den Fächern, meint Norman Marquardt. Er studiert Philosophie an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Er ist im vierten Mastersemester, außerdem engagiert er sich in der Fachschaft. Wie erleben Sie denn im Moment den Studienalltag, zum Beispiel die Situation in den Bibliotheken?
An vielen Universitäten waren und sind viele Freihandbereiche an Universitätsbibliotheken geschlossen oder nur teilweise zugänglich. Das ist, wenn Sie hauptsächlich mit Aufsätzen arbeiten, kein großes Problem, aber für literaturintensive Studiengänge heißt das, dass Ihre wichtigste Recherchetechnik eigentlich nicht mehr nutzbar ist. Und das verändert eben auch wieder die Fachkultur.
Was bedeutet das denn ganz konkret für Ihr Studium, wenn Sie nicht mehr in die Bibliothek gehen können und sich die Bücher ansehen können?
Wenn Sie in eine Bibliothek gehen, dann sehen Sie erstmal zum einen, wie viele Bücher es überhaupt gibt. Aber wenn Sie dann vor einem Regal stehen, dann können Sie eigentlich gar nicht anders, als auch mal links und rechts zu gucken, welche Bücher es noch so zu dem Thema gibt. Und meist finden Sie dann auch ein Buch, wo Sie eine neue Idee entwickeln können. Und auf den ersten Blick scheint es dann zwar auch irgendwie praktisch, wenn man von zu Hause direkt on demand ein E-Book aufrufen kann und dann per Suchfunktion direkt an die Stelle springen kann, die man für seinen eigenen Text braucht. Aber unser Kieler Hausphilosoph Hans Blumenberg sagte dazu mal, dass Denken nur im Umweg passiert. Und der direkte Weg scheint dann eben der beste, aber die Frage müsste eher sein, was man alles auf diesem Weg nicht gesehen hat.
Okay, das heißt, es fehlt so ein bisschen der Blick nach rechts und links im Moment, wenn alles online stattfindet. Also die Gespräche finden nicht mehr statt, man guckt nicht mehr so mal vielleicht in ein anderes Buch rein, weil es einen interessiert, sondern man ist halt sehr fokussiert auf das, was einem digital geboten wird. Kann man das so zusammenfassen?
Richtig, also um es mal ein bisschen flapsig zu sagen, analog müsste die Frage bei den Schließungen der Mensen auch nicht irgendwie sein, wo kriege ich jetzt mein Essen her, sondern die Frage müsste eben sein, welche Menschen man alle nicht kennengelernt hat. Und das ist eben für ein Studium auch sehr, sehr, sehr wichtig, Menschen kennenzulernen, Netzwerke zu bilden und so weiter.
Und da haben Sie die Sorge, dass nach Corona da etwas bleibt, also dass letztlich diese Digitalisierung sich dann auch weiter auf das Studium so auswirkt, dass letztlich dieser Horizont etwas ja beschränkt wird, sage ich mal?
Ja, beschränken klingt so wertend. Die Sorge ist vor allen Dingen, dass Digitalisierung so ein bisschen zu einem Patentrezept wird, um alle strukturellen Probleme der Universität zu lösen. Weil es ja reale Probleme auch schon sehr lange gibt, wie Lehrkräftemangel, wie Raumknappheit und so weiter, wie überfüllte Seminare. Und digitale Technologien sind eben sehr günstige Lösungsmöglichkeiten für diese Probleme, aber eben nicht immer die besten, weil sie sozusagen schon Kollateralschäden mit sich bringen. Man könnte ja zum Beispiel aber auch, und das ist was, was wiederum sehr, sehr interessant wäre, man könnte ja auch statt zu fragen, auf welche Tonart wir, ein bisschen bildlich gesprochen, das ganze Orchester umstimmen können, da könnte man ja auch alternativ fragen, welches Instrument uns noch fehlt. Also was ganz Neues ist jetzt durch Multimedialität, durch digitale Techniken und so weiter möglich? Also vielleicht auch welches neue Hochschulformat neben Vorlesungen, Seminaren und so weiter.
Würden Sie denn sagen, da sind die Hochschulen noch am Anfang oder gibt es da schon auch Bewegungen?
Ich habe den Eindruck, dass diese Bewegung vor allen Dingen außerhalb der Universitäten gerade ertestet werden. Der Eindruck an der Universität ist eher, dass geschaut wird, also da ist ja das Schlagwort dann Blended Learning, also genau geguckt wird, wie können diese Grenzen verwischt werden. Weniger geschaut wird, was ist neu möglich. Also vielleicht die videospielaffinen Zuhörer kennen vielleicht das Videospiel Assassin's Creed. Da können sie in eine antike Welt sozusagen eintauchen und da gibt es einen eigenen Spielmodus, wo Kämpfe, das Sammeln von Gegenständen und so weiter deaktiviert ist und wo sie einfach nur durch diese simulierte Welt laufen können und von Historikern sozusagen Touren, Walking Tours erstellt wurden. Und gleichzeitig können sie eben auch erkennen zusätzlich, wie wurde dieses Spiel hergestellt. Und das ist eben ein Format, was Digitalität sehr schön nutzt, weil es einerseits sozusagen Geschichte erlebbar macht, aber andererseits dabei die ganze Zeit zeigt, es ist ein Videospiel und es ist alles hochgradig konstruiert, in dem man sich bewegt. Und das ist was, wo auch eine Medienkompetenz, glaube ich, gefördert wird, die bei der Verwischung von Formen sehr leicht unter den Tisch fallen könnte.
Das heißt, Sie würden sich einerseits mehr Kreativität wünschen, ohne dass aber die altbekannten Formate komplett verschwinden. Kann man das so zusammenfassen?
Genau, so ein bisschen ein Labor, ein Laborformat vielleicht.
Das sagt Norman Marquardt. Er ist Philosophiestudent aus Kiel und Fachschaftsvertreter und er fragt sich, was die neuen Online-Angebote in der Lehre für die Philosophie bedeuten werden. Eine Frage, die uns in den nächsten Monaten noch weiter beschäftigen wird, auch in anderen Fächern. Wie auch diese Themen aus der Hochschullandschaft, die Forderung nach einer BAföG-Reform, damit mehr Studierende profitieren können oder nach mehr bezahlbarem Wohnraum. oder die Entscheidung, dass Großbritannien nach 34 Jahren aus dem Erasmus-Programm aussteigt. Und es werden noch andere Debatten geführt, die das Leben auf dem Campus verändern. An der Hochschule Merseburg in Sachsen-Anhalt zum Beispiel gibt es seit kurzem kostenlos Tampons und Binden für Menstruierende. So soll auch erreicht werden, dass offener über das Tabuthema Menstruation gesprochen wird, sagt die Studentin Luzi Bader, die die Idee mit umgesetzt hat.
Das heißt, wenn man die Tampons und Binden auf den Toiletten sieht, merkt man, dass es ganz normal ist. Jede Frau hat das und ja, man braucht das einfach. Und so kann man ein bisschen den Charme entgegennehmen, auch wenn jetzt mal jemand was vergessen hat. Und es ist ja doch immer ein unangenehmes Thema, dann zu fragen, ob mal jemand ein Tampon leihen kann.
Und natürlich gäbe es auch ganz praktische Gründe für kostenlose Menstruationsprodukte auf dem Campus.
Auch wenn 2020 die Steuer auf Tampons und Binden oder insgesamt Menstruationsartikel von 19% auf 7% gesenkt worden ist, hat man gerade als Studentin eher weniger Geld. Und deswegen finde ich gut, dass in dieser Lernatmosphäre sowas zur Verfügung gestellt wird und man mit einer finanziellen Sorge weniger in seinen Lehrraum gehen kann.
Damit sind wir am Ende unseres Rückblicks auf die Hochschullandschaft in diesem Jahr. Wir widmen uns jetzt aber noch kurz den Schulen. Da gab es in diesem Jahr, viele erinnern sich vielleicht, einen Streit über den Ausbau von Ganztagsangeboten. In 4 Jahren gibt es einen Rechtsanspruch für Schülerinnen und Schüler an Grundschulen. Der Bund wollte den Ländern in diesem Jahr 750 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Doch daraus wurde erstmal nichts. Baden-Württemberg stellte sich quer. Denn der Bund hatte Bedingungen aufgestellt, mit denen das Land überhaupt nicht einverstanden war. Doch jetzt kann das Geld fließen. Katharina Thoms.
Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann ist erleichtert, dass sie doch noch eine Lösung mit dem Bund gefunden hat.
Das ist wichtig. Wir wollen ja den Ausbau zum Ganztag. Wir wollen ja den Rechtsanspruch auf Ganztag in der Grundschule mittelfristig auch umsetzen. Und das ist jetzt vertraglich so geregelt, dass wir die Förderung des Bundes dafür auch bekommen können.
Denn mit der Vereinbarung bisher wäre Baden-Württemberg fast leer ausgegangen. Bundesfamilien- und Bildungsministerium haben ihre Fördermillionen an eine entscheidende Bedingung geknüpft. Betreuungsangebote an Grundschulen müssen formal unter Schulaufsicht der Landesregierung stehen. Das Kultusministerium müsse so die Qualität der Betreuung flächendeckend sichern. In Baden-Württemberg organisieren aber schon lange Städte und Gemeinden die Betreuung an Grundschulen. Eine gesetzliche Änderung hätte das Land viel Geld gekostet. Der Kompromiss sieht jetzt vor, de facto organisieren weiter die Kommunen die Betreuung. Das Kultusministerium wird aber nochmal verbindlich für alle klarstellen, welche Qualität wollen wir garantieren für die Betreuung an Ganztagsschulen, was Personal, was Ausstattung angeht. Außerdem sichert Baden-Württembergs Kultusministerin Eisenmann dem Bund zu,
dass das Land sozusagen dann gegenüber dem Bund dafür auch gerade steht, dass die Qualitätskriterien eingehalten werden.
Im neuen Jahr sollen die 750 Millionen Euro dann an die Bundesländer ausgezahlt werden, um Schulhäuser, Möbel und Spielplätze zu sanieren.
Und das war Campus und Karriere für heute. Morgen gibt es uns wieder, dann mit einem Rückblick und einem Ausblick auf die berufliche Bildung. Mein Name ist Britta Mersch, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und hier geht's nach den Nachrichten weiter mit Corso, Kunst und Pop. Ein Thema in der Sendung ist der virtuelle Kongress des Chaos Computer Club.